Verehrte liebe Brüder und Schwestern, es ist eine ganz große Ehre für einen Schwaben, dass er bei Ihrer Jubiläumskonferenz sprechen darf. Aber wir fühlen uns wahrscheinlich schon seit der Zeit von Christian Friedrich Spittler aufs Engste verbunden und sind dankbar für alle Hilfe, die uns von euch, Edgar, und von Bruder Klaus Haag und von vielen anderen durch all die schwierigen Jahre hindurch widerfährt. Es ist erstaunlich, dass wir wieder ein Verhältnis zur Geschichte bekommen. Das war vor 20 Jahren undenkbar. Zurzeit werden sehr viele Jubiläen gefeiert. In Württemberg haben wir im letzten Jahr begangen, den 250. Geburtstag von Philipp Matthäus Hahn, und in diesem Jahr begehen wir seinen 200. Todestag. Also es sind 2 Jahre Philipp Matthäus Hahn, der geniale Himmelsmaschinen mit dem Lauf der Planeten konstruiert hat, großartige Uhren, die ganze Wagenindustrie um Onstmettingen und Ebingen, die heute Tausenden von Menschen Arbeit gibt, in die Wege gebracht hat. Und dieser Philipp Matthäus Hahn hat in seiner Jugendzeit versucht, er war ja ein genialer Pfarrer, Pietist, Erfinder, er hat versucht, ein Perpetuum mobile zu kreieren. Aber er hat dann nach einigen Jahren aufgegeben und festgestellt, ständige Bewegung ist ein Unding. Bewegung gibt es immer nur, wenn es neue Anstöße gibt. Und wie ein Körper bewegt wird, wenn er einen Anstoß bekommt, so werden Seelen bewegt durch die Impulse, die Gott gibt. Und wenn wir uns heute erinnern an das, was Christian Friedrich Spittler für Sie in Ihrem Werk in der ganzen Schweiz, im Elsass, in Baden, in Württemberg bedeutet hat, dann wollen wir und können auch nicht von dieser Tradition leben, sondern wir brauchen die Impulse des Herrn, der auch Christian Friedrich Spittler bewegt hat. Nichts läuft von selbst. Ständige Bewegung ist ein Unding, aber jetzt 3 Hauptteile, die mir über die Beschäftigung mit Christian Friedrich Spittler, dem ehemaligen Stadtschreiber, Substituten von Schorndorf, wichtig geworden sind. Das ist eigentlich ein Unding, dass ich hier stehe. Bruder Haag weiß so viel von der Geschichte von Spittler, aber Direktor Edgar Schmidt hat mich vor langen Jahren einmal auf die Fährte gesetzt. Er hat gesagt, da müsste man mal aufarbeiten. Und seitdem, wenn ich ein wenig Zeit habe, gehorche ich diesem Impuls von Direktor Edgar Schmidt. Also erstens, wer etwas bewegen will, darf kein von Menschen bewegter, kein von Menschen gejagter sein. Das große Leitwort von Spittler war, lasst uns mit dem starken, barmherzigen, treuen Jesus vorangehen. Er muss bewegen. Die Adoptivtochter und großartige Mitarbeiterin von Spittler, Susette Spittler, oft nur Sette Spittler genannt, sie war es ja gewesen, die mit Jonathan Friedrich Bahnmeier, dem Dekan von Kirchheim, und mit Christian Friedrich Spittler, ihrem Pflegevater, hier herauf den Krishona-Hügel gestiegen war, als Spittler die Idee hatte, dass das zerfallene Kirchlein von Krishona wieder aufgebaut werden sollte für eine Pilgermission. Und der Jonathan Friedrich Bahnmeier, dessen Lied wir vorher gesungen haben, Walte, Walte, La und Fern, genialer Mann, hat Spittler ermutigt, das zu tun. Also diese Susette Spittler hat immer wieder gesagt, über dem Wesen des Vaters lag eine unaussprechlich große Ruhe, ein göttlicher Friede. Sie wies auch darauf hin, er hat in 5 Jahrzehnten seine Wohnung nicht gewechselt, dort am Stapfelberg, im Ferkli. Er schrieb keine Bücher, Er machte keine Reisen, er hielt keine Vorträge, aber er war ein christlicher Erfinder. Er ließ sich auch nicht von Menschen raten. Er schrieb einmal: Wollte ich Menschen zu meinen Ratgebern machen, so würden sie mich nie zum Handeln ermutigen, sondern stets nur zur Klugheit und zur Vorsicht. Wenn etwas passieren soll, muss ich auf die Weisung Jesu achten, wo der vorangeht. Susette Spittler schreibt: In den Zeiten, in denen der Vater seine Entwürfe und die ins Weite gehenden Gedanken innerlich verarbeitete und im Gebet vor Gott bewegte, in diesen Zeiten war eine rätselhafte Ruhe und Stille über sein Wesen ausgegossen. Er blieb wochenlang wortkarg. Die ihm Näherstehenden wussten, dass drinnen in der Werkstätte seines Planens und Betens sich neue Dinge bewegten. Und irgendein Anlass machte dann diesen Planungen Luft. Das Kabinettsgeheimnis des gesegneten Wirkens des Vaters war sein verborgener Umgang mit Gott, sein Wandel mit Gott und vor Gottes Augen. Keine Reisen, keine Bücher, keine Vorträge. Er hat die Zeitung gelesen, aber er hat darunter gelitten, wenn seine Zeitgenossen zu viel Zeit verbrauchten über dem Lesen von Büchern. Das gilt nicht für den Büchertisch, wir können ruhig ein bisschen mehr lesen. Gell? Aber damals war eine richtige Lesesucht. Wir müssen wieder darauf achten, was Gott will. Und wir können statt der Bücher heute den Fernseher nehmen. Wie viel Zeit verbringen normale Menschen, besonders zur Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft, vor dem Kasten? Spittler hatte bewusst eine asketische Existenz ergriffen. Der Obersthelfer Lindner von Basel hat einmal gesagt: Spittler, du bist ein kosmopolitischer Geist. Und dabei hat der Spittler lebenslang in dem Ferkli gewohnt. Wenn Sie mal hineinkommen, sind ja Museumsräume da heute, nicht? Da sehen Sie von allen Fenstern aus, sehen Sie nur auf Hausmauern. Aber der Geist Spittlers hatte Anteil am Kosmopolitismus Gottes. Alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Und deshalb ist sein Völkleins Auge weit über die Mauern Basels hinausgegangen, zu den deutschen Auswanderern in Texas und Ohio, zu den deutschen Siedlungen im Kaukasus. Er hatte die Mission in Sierra Leone ebenso im Blick wie in Indien. Ihn bewegte die Mission unter dem Gala-Stamm in Ostafrika ebenso wie die Minoritäten der Protestanten im württembergischen Oberland, in Spanien, Portugal, Frankreich, die kleinen evangelischen Gruppen und die katholischen Christen, die sich nach dem Evangelium sehnten. Ihn trieben um die verarmten Judenkinder in Europa ebenso wie die versklavten Griechenkinder, die in Not geratenen Armenier schon damals, ebenso wie das unter osmanischer Herrschaft dahinsiechende Jerusalem, die gefährdeten jungen Mädchen in den Großstädten ebenso wie die jungen Leute, die damals in die Großstädte strömten, ohne Familienanschluss waren. Die Taubstummen, die oft genial begabt waren und doch behandelt wurden wie die Dorfdeppen. Die Holzhauer in den Vogesen ebenso wie die alternden Knechte in einer Zeit ohne Rentenversicherung. Die geistlichen Herausforderungen in Lettland ebenso wie das geistliche Schicksal Russlands, nachdem es vom Joch Napoleons frei geworden war. Welche Horizonte! Alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Dr. Ostertag, der begabte Basler Missionar, hat einmal den Satz gesagt, Spittler ahnte aus der Beschaffenheit der Zeit die wahren Bedürfnisse der Zeit heraus. Was will denn Gott in unserer Zeit? Und viel von dem, was unerledigte Merkposten Spittler sind, sind über 100 Jahre alt und heute noch brandaktuell. Für uns noch Wegweisung, damit wir sie aufnehmen, wie ein Schriftgelehrter zum Reich Gottes gelehrt, der ein Hausvater ist und aus seinem Schatz Altes und Brandneues hervorträgt. Spittler wollte immer in seiner bewusst ergriffenen asketischen Existenz, in dieser Zurückhaltung, hellhörig sein für das, was Gott will. Er wollte wach und geschmeidig sein, den Willen Gottes zu sehen, die Möglichkeiten zu erahnen, die zur Verwirklichung nötig sind und dann auch etwas zu tun. Eine Pfarrerskrankheit und aller, die in Exegese geschult werden, dass sie Texte auslegen, das ist ja nichts Schlechtes. Aber ein normaler Pfarrer ist gelähmt, etwas zu wollen. Wir brauchen wieder geistliches Managertum und nicht nur Auslegen von Geschichte und von Texten, sondern was will der Herr heute? Spittler hat oft seine Freunde im Kreis der Pfarrer hart herangenommen. Wenn ich daran denke, wie er den Fellbacher Pfarrer Karl Friedrich Werner belastet hat, jahrzehntelang mit der Herausgabe der Basler Sammlungen, mit neuen Veröffentlichungen, mit Büchern. Und die große Gemeinde Fellbach war da mit ihren diakonischen Aufgaben. Aber er selbst wollte ein Vordenker im Reich Gottes sein. Wir sind nicht alle dazu berufen, Vordenker im Reich Gottes zu sein. Muss auch Leute geben, die wie Bruder Haag Bücher schreiben. Es muss Leute geben, die Vorträge halten. Aber wir müssen ein paar Brüder und Schwestern freistellen, die die Gabe haben, Vordenker zu sein. Und wir müssten sie bewusst abschirmen, dass sie im Umgang mit Gott durch Veränderung ihres Sinnes erkennen können, was der Wille Gottes ist. Wer etwas bewegen will, darf kein von Menschen gejagter und bewegter sein. Zweitens. Wer etwas bewegen will, muss selbst etwas in Gang setzen wollen. Bekannt ist das Wort, auf das eben schon hingewiesen wurde, das 1815 im Ferkli gesprochen wurde, in dem Raum Kämmerli bei dem Jungmännerkreis, der sich dort versammelt hat. Was hilft es, wenn wir beim warmen Ofen die Notstände der Zeit bejammern? Hand anlegen müssen wir und sei es auch ganz im Kleinen. Oft wird das Wort so zitiert, auch bei Karl Rennstich, was hilft es, wenn wir beim warmen Ofen und bei einer Pfeife Tabak die Notstände der Zeit bejammern. Wer historisch kritisch arbeitet, muss man nicht immer, aber bei diesem Wort kann man historisch kritisch arbeiten, wird merken, dass das ein sekundärer Einschub ist. Ich nehme an, dass Christian Gottlob Barth von Möttlingen, später Calver Verlagsverein, diesen Zusatz hereingebracht hat, als ich Gemeindebildung. Denn der Christian Gottlob Barth war ein ganz großer Pfeifenraucher, nicht? Spittler selbst hat überhaupt nicht geraucht, er konnte es auch nicht leiden. Also was hilft es, wenn wir beim warmen Ofen, das hat der Spittler gehabt, die Notstände der Zeit bejammern? Hand anlegen müssen wir und sei es auch nur im Kleinen. Die Notstände der Zeit wurden bejammert in jenem großartigen Netzwerk der Deutschen Christentumsgesellschaft. In diesem Jahr ist ja nicht bloß 150 Jahre Pilgermission, sondern 175 Jahre Basel und 210 Jahre Deutsche Christentumsgesellschaft. Und der Samuel Ulzberger hatte ein Korrespondenznetz entwickelt von Estland bis nach Italien, von Frankreich bis nach Russland hinein. Oberlin gehörte dazu, Philipp Matthäus Hahn, Philipp Jakobs, Pfarrer Schöner in Nürnberg, der uns das schöne Lied gedichtet hat, Himmel an, nur Himmel an, soll der Wandel gehen. Interessante Gestalten. Die Gefahr war nur, dass jeder in seinem Brief geschrieben hat, oh, wie schlimm ist alles. Und der Unglaube nimmt überhand. Und die Pfarrer und die Kirchen werden leerer. Man kann ja als Christ so in eine Stimmung hineinkommen, dass man ein Klagelied ums andere singt. Als dann der junge Christian Friedrich Spittler, gerade erst 20 Jahre alt geworden, von Schorndorf nach Basel gerufen wurde, hat er auf dem aufgebaut, die Notstände der Zeit ernst genommen, aber was muss denn getan werden? Ich denke immer wieder, wenn Spittler heute leben würde, dann würde er sagen, Leute, es genügt doch nicht, dass ihr Unterschriftensammlungen macht gegen Paragraph 218, so heißt in Deutschland Abtreibung. So, ihr müsstet jetzt einen guten Regisseur finden, der einen Film dreht, der einen Fernsehen verkauft, von einer Familie mit 12 Kindern, da es nichts Schöneres gibt, als 12 Kinder zu haben. Ihr müsst nach vorne vorgehen, ihr müsst Mütterkurse machen, Familienkurse, wie schön ist es, mit Kindern zu leben. Nicht bloß die Notstände bejammern. Ihr müsstet Christen finden, die zwei Familienwohnungen bauen. Eine für sich und die zweite Wohnung für eine kinderreiche Familie. Verstehen Sie, das war die Idee von Spittler. Nicht bloß Notstände bejammern, sondern was machen wir denn positiv? Wo setzen wir Impulse? Als Spittler gestorben war, ist wohl der schönste Nachruf im Heidenboten erschienen. Das war eine Missionszeitschrift. Da heißt es, Spittler ergriff mit fester Glaubenszuversicht und mit tatkräftiger Liebe die Kraft Gottes und die Liebe Jesu Christi. Nicht der Wut bewegt, er ergriff sie. Lieber Gott, ich brauche dich. Es geht dann weiter, hingebungsvoll, furchtlos, in hohem Grade erfinderisch, unermüdlich, unwiderstehlich, wie er von Natur schon war und durch Gottes Gnade immer mehr wurde, ist auch Gnade, wenn man unwiderstehlich ist, nicht? Gründete er eine christliche Anstalt um die andere. Insgesamt 51, von denen heute noch 32 existieren, zum Teil in der Hand des Staates, wie unten die Taubstummenanstalt Rien und so weiter. Stellen Sie vor, nach 150 Jahren existieren noch 32 Einrichtungen. Eine Anstalt um die andere gründen, Pläne aussinnen, Freunde für sie gewinnen, suchen, Gelder sammeln, Komiteen organisieren. Wenn die Sache im Gang war, zog er sich zurück. Wenn sie ins Stocken geraten wollte, trat er wieder hervor, um abermals wieder zu verschwinden. Bis ins hohe Alter und bis aufs Sterbelager hielt er die Überzeugung fest, es könne, es solle, es müsse noch viel mehr geschehen für das Heil der Verlorenen. Und das sei sein von Gott angewiesener Beruf, fortzuwirken, solange es Tag ist, bis der Herr komme, dessen Zukunft er ersehnte und immer näher rücken sah. Durch Klagelieder wird die Welt nicht verändert. Auch nicht durch Diskussionen, jede Viertelstunde ist Schad, die wir auf Diskussionen verbringen. Auch nicht durch Petitionen und Bittschriften wird die Welt verändert. Der große baptistische Missionar, der am Beginn der englischen neuen Weltmissionsbewegung stand, William Carey, hat in der berühmten Predigt von Serampore gesagt, wagen wir endlich für Gott Großes. Erwarten wir endlich von Gott Großes. Das war der Geist, in dem Spittler lebte, das war die Bewegung, in der Spittler zu Hause war. Besonders seitdem Dr. Karl Steinkopf, kompromotionale gleichaltriger Freund von Jonathan Friedrich Bahnmeier, übrigens Klassenkamerad von Hölderlin. Was waren das für Geister noch, nicht? Also als dieser Steinkopf mit jungen Jahren an die Savoy-Kirche in London gerufen wurde. Klammer auf, Steinkopf war ein Pionier der Bibelverbreitung in ganz Europa. Er hat nie richtig Englisch gelernt. Als er einmal einen englischen Abendgottesdienst in London halten musste, sagte der Ortsgeistliche morgens: Heute Abend predigt Dr. Steinkopf. Ihr werdet nicht viel verstehen, aber schon wenn ihr ihn anseht, werdet ihr unaussprechlichen Segen haben. Da hab ich's noch weiterhin, gell? Also, Klammer zu. Als dieser Steinkopf in London war, ein Schwabe in London, stieg er sofort ein in die British and Foreign Bible Society und hat seinen jungen Freund Christian Friedrich Spittler, gerade 21 Jahre alt, als Transmissionsriemen benutzt, um all die Erfindungen der englischen Erweckungsbewegung nach Wesley, nach Europa zu übersetzen. Im Grunde genommen hat Spittler gar nicht viel mehr getan, als dass er sehr viele dieser englischen Erfindungen auf Europa übersetzt hat. Und ich meine, wir müssten auch heute aufpassen, da unsere wohlmeinenden Freunde aus Europa durchaus der Ansicht sein können, sie müssten Europa neu missionieren. Aber sie sollen uns das machen lassen. Denn sie verstehen nicht, wie Europa geprägt ist durch die Aufklärung, durch den Rationalismus und wie viel man verderben kann durch frisch, fromm, fröhlich, freies Agieren. Spittler hat das übersetzt auf Europa. Und dafür war das Dreiländereck Basel natürlich ein idealer Ausgangspunkt. Natürlich hat es Spittler geschmerzt, dass der große Tübinger Bibeltheologe Johann Tobias Beck mit schneidender Schärfe das englisch-methodistische Christentum schlecht gemacht hat. Er hat immer wieder gesprochen, der Bibeltheologe Johann Tobias Beck, von einer unlauteren Macherei und Treiberei. Oft tun wir uns, die wir die Bibel lieb haben, gegenseitig am meisten weh. Aber Spittler hat sich nicht rausbringen lassen und hat nur das Wort gesagt, unser Herr soll uns, wenn er wiederkommt, an der Arbeit finden. Wir wollen nicht untätig sein. Es ist mir immer interessant, dass Spittler auch bereit war, Stoppzeichen Gottes ernst zu nehmen. Er wollte nie seinen Weg bahnen mit der Brechstange. Es hat ihn immer wieder bewegt, ob nicht das Wasserschloss in Inslingen, da hinten ist, eine Stätte sein müsste für eine Missionarsanstalt, für eine Anstalt für Griechenkinder. Mit immer wieder neuen Ideen kann das nicht in Inslingen sein, bis er am Schluss den Plan Inslingen begraben hat. Ich will doch nicht von mir etwas durchkämpfen. Das hat mich so vorher bewegt, wie Bruderdirektor Edgar Schmidt sagte, wie oft es ihn über die Baugeschichte bewegt hat. Ist das nicht ein Stoppzeichen Gottes? Und dann kamen wieder die Ermutigungen. Wer hellhörig sein will auf die Weisungen Gottes, geht auch durch dunkle Zeiten oft durch. Ist es der Wille des Herrn? Und wartet sehnlich darauf, dass unser Herr auch ein grünes Licht gibt. Mach weiter. Eines konnte Spittler nicht hinnehmen. Und jetzt kommen wir an eine ganz wesentliche Sache. Das war das Platzhirschgehabe im Reich Gottes. Hier sind wir und neben uns und außer uns darf es niemand geben. Spittler war überzeugt, dass es im Reich Gottes keine Monopole gibt, aber auch keine Kartelle. Das ging schon 1815 los, als Spittler als noch von Hüningen her Granaten eingeschlagen sind, in Basel die Basler Mission gegründet hat. Die alten Herren von der Christentumsgesellschaft haben sich die letzten ihnen verbliebenen Haare gerauft. Das ist doch unser Sekretär von der Christentumsgesellschaft, jetzt macht er eine neue Firma auf. Das gibt's doch gar nicht. Da gehen uns doch Opfer verloren. Wer sieht am Schluss noch durch, wer was ist, nicht? Parallelstruktur. So haben sie damals nicht gesagt, die haben verständlich gesprochen. Spittler schreibt als alter Mann, die alte Christentumsgesellschaft jammerte, als ich bei der Entstehung der Basler Missionsgesellschaft tätig Hand anlegte. Sie behauptete, dies sei ihr Tod, aber durch den Tod ging es zum Leben. Fast dieselbe Klage führt jetzt, als St. Krishona gegründet wurde, Pilgermission, das gute Basler Missionskomitee, dem ich doch aufs Innigste zugetan bin. Die Basler Mission klagt über die so arme Pilgermission. Das Komitee der Basler Mission will es sich nicht nehmen lassen, dies schade ihr. Aber ich glaube genau das Gegenteil und fahre ruhig fort. Es war hart für Spittler, man hat ihm vorgeworfen, er sei Egoist, er sei eitel, er habe eine krankhafte Wichtigtuerei mit dem Gründen von neuen Einrichtungen, es sei bei ihm eine Manie, er sei schon gar nicht mehr ernst zu nehmen. Selbst Christian Gottlob Barth, sein Missionsfreund, hat einmal gesagt, jetzt hat also der alte Spitteler, der eigentlich schon längst ins Pflegeheim gehört, der Spitteler, der Spitalbewohner, wieder einen Plan ausgeheckt. Wenn er gelingen sollte, so liegt es bestimmt nicht an Spittler. Spittler hätte gesagt, ist der Einzige, der mich verstanden hat. Es soll doch nicht etwas gelingen, weil ich es ausgedacht habe, sondern wenn es der Herr will. Spittler kam in den Ruf eines eigensinnigen und unvorsichtigen Mannes. Dabei hat die Basler Mission, stellen Sie sich vor, auf den Namen Christian Friedrich Spittler war 1815 durch Staatsrat Ochs die Basler Mission genehmigt worden. Nicht als Basler Mission, sondern auf den Namen Spittler. Es war eigentlich seine Mission. Und 25 Jahre später macht das Missionskomitee der Basler Mission ihm den Vorwurf, erstens, du spaltest die Opfer, ihr kriegt 50%, wir 50%, mehr Opfer gibt es nicht. Ihr spaltet die möglichen Missionskandidaten, wir kriegen unsere Klassen nicht voll. Und ihr spaltet unsere Anhängerschaft. Ich muss gerade mal lesen, was gesagt wurde von Basel. Die Missionsfreunde werden geteilt in zwei Lager. Weil Menschen, sogar auch Christen, sich gerne auf etwas Neues stürzen und dabei dann etwas Nachteiliges am bisherigen zu finden suchen. Klar erkannt vom Missionsspektor Josenhans, nicht? Klar erkannt, nicht? Bei uns heißt es immer so, Kirche ist nichts, aber die charismatische Bewegung ist jetzt das nicht. Also, das Bisherige ist immer nichts. Weil das so ist, dass Christen sich gerne auf etwas Neues stürzen und dabei zu leicht etwas Nachteiliges am Bisherigen finden, wirkt die Gründung einer zweiten Missionsanstalt in Basel in jeder Beziehung schädlich und spaltend. Zwei Missionsanstalten. Dazu hin am gleichen Ort, dazu hin nach unterschiedlichen Systemen eingerichtet, können nicht ohne Nachteil und ohne Zersplitterung der Kräfte beieinander bestehen. Die Konkurrenz auf geistlichem Gebiet bringt Rivalität, Opposition und Zwietracht. Dazu hin werden immer neue Aktionen dasselbe nachahmen. Darüber wird die Christenheit immer mehr zersplittert, anstatt ihr zur Konzentrierung geholfen wird. Also wir kennen diese Argumentation aus dem Streit, der auch in unseren Tagen neu vom Zaun gebrochen wurde, völlig unnötigerweise, über die sogenannten Parallelstrukturen. Dabei war das schon im letzten Jahrhundert ein Streit um des Kaisers Bart und damit ein äußerst unnützer Streit, müßiger Streit. Aber Spittler hat Konsequenzen daraus gezogen. Wenn Gott Bergwerke öffnet, dann haben die Schmelzwerke zu tun. Dann gibt es auch irgendwo Gold. Oder als die Eisenbahnlinie da zum Hauenstein gebaut wurde. Bei den Eisenbahnen geht es jetzt bekanntlich alles geschwind. Ihre Gesellschaften finden im Unglauben Millionen von Fränkli. Sollten wir nicht im rechten Glauben Tausende von Fränkli finden? Aber er hat die ersten großen Geldspenden für St. Krishona in England erbeten. In Württemberg wurde nicht für St. Krishona am Anfang gesammelt. Er wollte der Basler Mission nicht ins Gehege kommen und ihr nicht finanziell Wasser abgraben. Und er hat zum Zweiten bei der Werbung der Missionszöglinge, Sie wissen, wie es hier losging, mit Brüdern, die in Basel abgewiesen waren, weil ihr Kenntnisstand ungenügend war, nach der Meinung der Basler. Er wollte keinen abwerben, der eventuell auch Kandidat gewesen wäre für die Basler Missionsanstalt. Und im Grunde genommen, davon will ich nachher noch geschwind reden, ist Spittler dadurch auf die Idee gekommen, der Laienmissionare, ich würde heute sagen, der Entwicklungshelfer, der Handwerkermissionare, ich will doch denen nicht personell Konkurrenz machen. Er ging, soweit er nur konnte, auf die Vorwürfe ein. Wenn wir vorhin das Wort hörte, ich glaube genau das Gegenteil, macht getrost weiter, so hieß das nicht bei ihm, ist mir ganz egal, was draus wird, sondern er hat auch auf die Brüder der Basler Mission Rücksicht genommen und auf ihre Ängste. Aber nochmal, im Reich Gottes geht es nicht um Selbstbehauptung und ums Renommee. Wenn wir das Wort von der Missio Dei recht verstehen, es wird ja heute so gebraucht, wie wenn wir alle fließend Lateinisch reden würden, nicht von der Mission Gottes. Dann ist das weder die Mission des Evangelischen Missionswerks von Württemberg, noch die Mission der Basler Mission, noch die Mission der Pilgermission St. Krishona, sondern ist es Gottes Mission. Und dann habe ich darauf zu achten, wo Gott heute mir seine Herausforderungen gibt und ob diesen Herausforderungen begegnet wird. Das hat Spittler umgetrieben. Sie kennen das Wort. Blicken wir hinein in den Zustand der Christenheit, so sind so viele Wunden, weder geheftet, noch genäht, noch gepflastert, noch mit Öl versorgt. Er denkt an den barmherzigen Samariter. Und wenn wir dann erst hineinsehen in die Welt der Völker, hin zur orientalischen Kirche, und denken wir an die vielen heidnischen Menschen in aller Welt, die das Evangelium vom Reich Gottes noch nicht kennen, so müssen wir ausrufen, was sind die paar Missionare unter so viele? Sie sind wie ein Tröpflein am Eimer. Lasst uns doch den Herrn bitten, dass er uns Brüder zuweise, welche er erwählt hat, dass er sie ausrüste, mit Waffen des Lichtes zu üben, gute Ritterschaft. Wenn wir bereit wären, aus der Vergangenheit nur ein klein wenig zu lernen, dann müsste der Streit um die sogenannten Parallelstrukturen ganz rasch aufhören. Wache Christen wie Spittler haben zu allen Zeiten zusätzliche Aktionen ins Leben gerufen, wenn Notwendigkeit dazu bestand. Spittler hat gesagt, ich traue es dem treuen und reichen Herrn und Heiland zu, dass er noch viele andere wohltätige Anstalten in unseren letzten betrübten Zeiten nah und fern erhalten und herrlich durchbringen kann. Bei allen wahrhaft christlichen Anstalten ist ein kindlicher Glaube nötig. Aber mit diesem Glauben können gar nie zu viele Anstalten entstehen. Toll, gell? Noch viel mehr, auf, los. Wir dürfen uns heute nicht mit der Pflege des Überkommenen begnügen. Unser Herr hat doch auch heute so viele neue Herausforderungen für uns bereit. Wir haben es in Württemberg gemerkt, als Hilfe für Brüder entstand, als die Gala-Kirche bei den Oromos in Äthiopien 1971 gebettelt hat an die westlichen Kirchen. Wir kriegen Geld für Brunnen, für Mechanikerwerkstätten, für Hospitäler, aber wir wollen unserem Volk Jesus verkündigen, weil unser Volk Jesus braucht. Gebt uns doch auch Geld dafür. Und es war nur Geld dafür, entwicklungsrelevante Maßnahmen. Da haben wir wahrscheinlich schon viel zu spät diese Aktion Hilfe für Brüder gestartet, für pastorale Anliegen der Kirchen in der dritten Welt. Als Jean Cotteau von Kamerun, großer Mann, so wie die Kameruner Fußballspieler, gell, so wie Miller. Als Jean Cotteau uns gesagt hat, ihr schickt uns liebenswerte Entwicklungshelfer aus Europa, tüchtige Leute. Aber wenn wir dann morgens in unseren Schulen Andacht halten und Gebetsgemeinschaft, dann stehen die draußen und rauchen ihr Zigarettchen. Wir brauchen Entwicklungshelfer, die bereit sind, mit Christen der ersten Generation zu beten und Bibel zu lesen. Und da haben wir in schwachen Anfängen in Württemberg die Einrichtung Christliche Fachkräfte international geschaffen und ist ein reicher Segen auch wieder auf uns zurückgekommen. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt heute so viele Anliegen, wir müssen doch bloß in die Christenheit hineinhören. Was gerufen wird, wo Not ist. Und wenn Gott Bergwerke öffnet, haben die Schmelzöfen genug zu tun. Aber aus dem, was eigentlich mein Unterthema heute Abend ist, Merkposten aus dem Nachlass Spittlers, die noch nicht abgehakt werden dürfen, unerledigte Merkposten, darf ich ein paar Bereiche nennen. Bereich der evangelischen Pädagogik. Es ist zu wenig, wenn wir über die Anthroposophie schimpfen und über Waldorfschulen. Wo ist die evangelische Konzeption einer Pädagogik? Freien Schulen, Bremen, Reutlingen, so ein paar, nicht? Freien evangelischen Schulen. Aber was hat Christian Heinrich Zeller in Beuthen begonnen? Das hat innerhalb von 10 Jahren ausgestrahlt bis nach Lettland. Eine pädagogische Konzeption. Wo gehen wir dem Lehrer nach? Was haben bei Ihnen in der Schweiz, bei uns in Württemberg, im Elsass, die Lehrer bedeutet? Als geistlicher Mittelpunkt einer Gemeinde. Wo gehen wir seelsorgerlich mit einer neuen Arbeit den Lehrern nach, wie es in Württemberg die Württembergische Lehrergemeinschaft war? Mir war es immer interessant, bei Spittler zu sehen, wie er Europa im Blick gehabt hat. Wo müssen wir evangelistische und evangelische Vorposten schaffen, im weithin katholischen und säkularisierten Umland Belgien, flämisch sprechendes Belgien, Frankreich, dann Portugal, Spanien, Italien bis hin nach Griechenland. Müssten wir nicht viel, viel mehr tun, um das Evangelium bekannt zu machen? Müssten wir nicht Kontakte schaffen? Das alles geht auf Anregungen von Spittler zurück. Brüderliche Kontakte zu evangeliumsgemäß denkenden Pfarrern der katholischen Kirche. Spittler hat eine ganz große Zeit seines Lebens darauf verwandt, zu evangelisch denkenden katholischen Priestern Briefwechsel zu üben. Schaffung von evangelistischen Zentren in den Hauptstädten Europas. Was tun wir für Brüssel? arbeiten wir seelsorgerlich an denen, die seit 20 Jahren die Einigung Europas vorantreiben? Wo gibt es für die Bibelstunden? Die Männer, die ausbluten, oft verzweifeln an den großen Problemen. Haben wir ein geistliches Netzwerk von Schlüsselpersonen der Evangelisation und der seelsorgerlichen Diakonie quer durch Europa? Wie können wir die modernsten Medien für die Verbreitung des Evangeliums gebrauchen? Ich freue mich immer so, wenn Sonntagmorgens jetzt Anton Schulte da in Sat.1 oder wo spricht. Ha, der Mann hat ja eine tolle Begabung fürs Fernsehen. Der ist besser als jeder Fernsehsprecher. Wie nehmen wir das auf? Spittler hat damals zu seiner Zeit Zeitschriften gegründet. Das war das, was man gelesen hat. Heute stapeln wir es auf dem Nachttisch und denken dann im Urlaub, ich nehme es da mit und lese da, und lesen wir nie wieder, nicht? Wir müssen heute neue Medien gebrauchen. Vielleicht nicht mehr, ich habe es über den Tisch gesagt, nicht mehr Bücher das, aber jeder, der Auto fährt, hat so ein Kassettenradio. Vielleicht müssten wir viel mehr der guten Botschaft auf Kassetten bringen, auch das, was wir in Büchern verarbeiten. Wachheit für das Aufkommen von neuen sozialen Randgruppen. Die freiwillige Zwangsanstalt Mayenbühl, was damals hat man gelacht, freiwillig oder Zwangsanstalt, das war die tollste Idee in der heutigen Trinkerseelsorge, ist, dass das Konzept, das hat Spittler vor 150 Jahren geahnt, dass einer freiwillig dorthin gehen muss, aber dann unter einen harten Zwang, dass er wieder loskommt von seiner Krankheit. Was tun wir heute für alleinerziehende Mütter, die schwer haben in unseren Gemeinschaften und Gemeinden? Alleinerziehende Väter, was tut der Vater, der geschieden ist und mit zwei Kindern dasteht? Da können wir nicht einfach jemand bloß hinschicken vom Gemeindedienst. Das sagen die, ein bisschen schwierig, wenn ich als Frau zu dem geschiedenen Mann gehe. Und was machen wir denn? Spittler hätte schon längst Ideen gehabt und was aufgebaut. Also sehen wir die neuen sozialen Randgruppen und haben wir Gedanken für Hilfe? Wie hat Spittler gerungen um den theologischen Lehrer De Wette, mitten in seinem Unglauben? Ringen wir noch um Männer und Frauen, die theologische Lehrer sind und vielleicht total abstruse Meinungen vertreten? Beten wir sie für sie und haben wir die Hoffnung, dass Gott sie herumbringen kann und uns zu Brüdern und Schwestern machen kann? Das alles macht deutlich, wer etwas bewegen will, muss bereit sein, im Gehorsam gegen Gottes Willen auch Ungewohntes zu bedenken und Neues zu wagen. Spittlers Tagen war es Phantasterei, Leute zu entsenden in den äußersten Zipfel des Osmanischen Reiches nach Palästina. Was sollen die dort tun? Und heute sagt Professor Dr. Alex Karmel, ein Israeli, Christen als Pioniere im Heiligen Land. Die Christen haben uns erst wieder gelehrt, was das Heilige Land ist. Sehen Sie, das war eine Vision. Als Spittler seine Apostelstraße geplant hat mit Ludwig Krapf zusammen, damit zu den Gala- und Oromo-Stämmen das Evangelium kommt, da hatte der Krapf, der fünfmal in Afrika war, nicht einen einzigen Oromo getauft. Aber Krapf hatte gesagt, wenn einmal das Evangelium Fuß fasst bei den Oromos, dann geht es sprungschnell vorwärts. Das sind heute die Stämme in Äthiopien und Tansania und Kenia, bei denen die ostafrikanische Erweckungsbewegung ist. Ach, lasst uns doch wieder solche Vordenker Gott bitten, die Visionen haben, nicht komische Prophetien, sondern die etwas wissen vom Willen Gottes. Und die dann auch etwas wagen, ins Werk zu setzen. Wir bleiben einer nach Jesus und seiner Hilfe hungernden Menschheit Entscheidendes schuldig, wenn wir darauf warten, dass bisher bestehende Organisationen auch noch zusätzlich diesen Arbeitszweig eventuell anhängen. Spittler hat recht gehabt, wer etwas bewegen will, muss auch Neues selber wagen. Auch wenn es den bisherigen Institutionen wehtut. Drittens, wer etwas bewegen will, muss verstärkt Laienmissionare ernst nehmen. Bei der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation spricht man ja von den Tentmakers, von den Zeltmachern, und man denkt an den Apostel Paulus, der seinen Lebensunterhalt selbst verdient hat und dann eben abends noch das Evangelium weitergesagt hat. Das war die Idee, die Spittler seit 1810 nicht losgelassen hat. Wir dürfen nicht einfach bloß Verkündiger losschicken, sondern Leute, die bereit sind, in ihrem Beruf zu arbeiten als Bäcker oder Schuhmacher oder Schreiner und dann am Abend ein paar Leute zum Bibellesen um sich sammeln. Das war die Idee der Apostelstraße quer durch Afrika. Aber wenn ich recht sehe, wenn richtige Historiker da sind, die verdammen mich in Grund und Boden, es kann sein, das ertrage ich auch noch, aber ich glaube, der entscheidendste Anstoß war, als die Basler Mission Angst hatte, Spittler könnte mit der Pilgermissionsanstalt auf der Krishona ihr mögliche Kandidaten abwerten. Und da hat Spittler sich auf einen ganz anderen Typ von Missionar festgelegt. Das, was er schon 1827 mit den paar jungen Männern ausprobiert hatte, die er vom Basler Jünglingsverein, den er auch noch geleitet hat, ausgesandt hat nach Österreich, nach Rumänien, nach Osteuropa. Sie sollten als Handwerker arbeiten und daneben hier Traktate verteilen, Bibeln verteilen, Bibellieb machen. Dabei ist ihm klar geworden, die müssen ein wenig biblische Schulung haben. So ein bisschen Liebe zur Bibel genügt nicht. Freunde haben zuerst Spittler gewarnt, wenn er Handwerksburschen auch noch biblisch schult, kämen sie in einen unerträglichen und unausrottbaren geistlichen Stolz hinein. Das ist bei jeder Ausbildung so. Besonders im Geistlichen. Die Pfarrerskrankheit und die Predigerskrankheit. Wenn man eine geistliche Ausbildung hat, dass man in einen Stolz hineinkommen kann. Aber Gefahr ist kein berechtigter Terminus im Reich Gottes, nicht. Ein zweijähriges Kind, da ist alles gefährlich. Da ist ein Herd hinlangt, ein Ofen hinlangt, eine Steckdose. Und gell? Ein totes Kind, da ist keine Gefahr mehr. Wo vitales Leben ist, ist alles voll von Gefahren. Aber müssen wir so sehen, es ist eine Gefahr bei dem, der für den geistlichen Beruf ausgebildet wird. Aber Spittler hat gesagt, die körperliche Berufsarbeit wird sie auf dem Boden halten. Ihm ist dann auch eingefallen, dass die erste Mission hier nach Europa getan wurde durch solche Laienmissionare, durch den Kilian und durch den Gallus, durch die iroschottischen Mönche, die aus dem letzten Keltenland kommen, dann in den Urwäldern Europas die kleinen Zellen gebaut haben, ein paar Äcker bewirtschaftet haben, die umliegenden Menschen, die Heiden, langsam vertraut gemacht haben mit ihrer Andacht, gar nicht viel missioniert haben. In Spittlers Anweisungen für die Laienmissionare der Äthiopien-Mission, die merkwürdigerweise dann auch die Basler Mission übernommen hat, nach ein paar Jahren war die Basler Mission froh, dass auf der Krishona auch Brüder ausgebildet wurden, die man brauchen konnte, hat Spittler gesagt, und das war natürlich ein harter Brocken für die Basler zu verdauen, nicht wie in Indien und Westafrika. Es soll die Missionsarbeit nicht begonnen werden mit öffentlichem Auftreten der Missionare, nicht mit Gottesdiensten und mit Schulen, sondern mit stiller Arbeit, mit Ackerbau und Viehzucht. Denn Arbeit ist nie unter der Würde des besten und edelsten Menschen gewesen. Sogar der große Apostel Paulus hat das Vorbild des Arbeitens gegeben. Pilgermissionare können nichts Rechtes tun, bevor sie sich nicht vor den Augen und in dem Gewissen des Volks erwiesen haben und legitimiert haben als wahre Jünger Jesu. Laienmissionare. In unseren Tagen erschallt in den Kirchengemeinden, aber auch in den pietistischen Gemeinschaftsverbänden der Ruf, gebt uns doch endlich mehr hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. bin überzeugt, dass Spittler darüber die Stirn runzeln würde, weil er sagen würde, Laien sind doch die auserwählten Rüstzeuge Gottes. Helft doch den in ihrem irdischen Beruf stehenden und von ihrem Beruf lebenden Laien zu einer einfachen, gründlichen, biblischen Schulung. Aber erwartet nicht zu viel vom Fortgang, für den Fortgang des Reiches Gottes, wenn ihr noch mehr Hauptamtliche anstellt in Kirchen und Gemeinschaften. Das sage ich als einer, der hauptamtlich ist, nicht? Und wir Hauptamtliche denken, ja, so viel Hauptamtliche braucht es nicht, außer mir, gell, also. Aber ich möchte auch keine falsche Front aufreißen zwischen Hauptamtlichen und Laien. Es kann in unseren Tagen nicht um ein Entweder-Oder gehen. Aber wegkommen müssen wir von der merkwürdigen Vorstellung, dass der theologisch ausgebildete Prediger und Pfarrer der Trainer der Laien sein soll. Nein, wenn heute Leute überhaupt noch verstehen sollen, was Jesus ist und was er uns zu geben hat, dann müssen wir Geschulten bei den Laien in die Schule gehen. Dann müssen die unser Trainer sein. Und sagen, was heute ankommt und was nicht ankommt. Wo heute die seelsorgerlichen Nöte des Menschen sind. In die hinein wir das Evangelium sagen müssen. Auch das Leitbild für den Einsatz des Christen darf nicht eine Gewerkschaftsforderung von 35 oder 40 Stunden Wochen sein, sondern der Einsatz des Laien in unseren Gemeinschaften und Gemeinden, die meist nach einer sehr stressigen Woche dann noch im Posaunenchor, im Chor, im Besuchsdienst, der Verantwortung für die Gemeinschaft stundenlang Dienst tun. Und insgesamt auf eine 70-Stunden-Woche kommen. Das dürfte das Vorbild für uns Hauptamtliche sein. Der Laieneinsatz im Reich Gottes. Wenn das Evangelium von Jesus heute vermehrt zu Menschen kommen soll, die vom Evangelium nichts wissen, dann brauchen wir den Dienst der Laien. Die willens sind, die fähig gemacht werden, ihren Glauben weckend, einladend zu bezeugen. Jetzt sage ich einen harten Satz. Wenn im Reich Gottes etwas bewegt werden soll, dann brauchen wir bewusst eine Verringerung des beamteten Apparats und eine Stärkung des Laienelements in Gemeinschaft und Kirche. Ich sehe, was mein Bruder Kurt, ein Manager, fürs Reich Gottes leisten konnte in der Gnade Gottes, kriege ich manchmal Zweifel, ob ich den richtigen Beruf gewählt habe. Was wir brauchen, wir in Kirche und Gemeinschaft schaufeln wir doch immer wieder die gleichen Leute um. Wen erreichen wir denn neu? Wo kommen wir an die Zahnärzte heran, an die Chefärzte, an die Rechtsanwälte, an die Vorarbeiter in den Betrieben, an die Gewerkschaftssekretäre? Das ist ein Bereich, der uns bisher verschlossen ist. Wir müssen doch die Leute gewinnen, den christlichen Zahnarzt, der wieder 4 Kollegen einlädt, dass da ein Hauskreis entsteht. Wir brauchen den Laien und wir brauchen eine Vernetzung der Laien. In Stuttgart gibt es in den Ministerien jetzt einen Bibel- und Gebetskreis, wo aus dem Innenministerium, aus der Verwaltung Leute zusammenkommen. Vielleicht müssen wir helfen, die Leute zusammenzuführen. Mein Sohn ist in einer Bauberufsgenossenschaft und hat plötzlich am schwarzen Brett angeschlagen, ein Zettel, gibt es hier Christen. Plötzlich haben sich 9 Leute gemeldet, die gar nichts voneinander wussten. Und der Direktor der Bauberufsgenossenschaft hat gesagt, sie könnten doch die Weihnachtsfeier gestalten. Und da konnten die ihr Zeugnis geben. Wir brauchen eine Vernetzung der Christen in den einzelnen Einrichtungen, Großbetrieben. Wir brauchen draußen in der weltweiten Christenheit eine Vernetzung der Techniker, der Mediziner, der Verwaltungsleute, der Leute im konsularischen Dienst, die in Jakarta oder sonst wo sitzen und nichts voneinander wissen, damit die Mission Jesu weitergetrieben wird. 3 Teile. Wer etwas bewegen will, darf selbst kein von Menschen gejagter und bewegter sein. Wer etwas bewegen will, muss selbst etwas bewegen wollen. Und wer etwas bewegen will, muss ganz stark an die Laienmissionare denken. Nichts läuft von selbst. Ständige Bewegung ist ein Unding. Es muss auch nichts von selbst laufen. Wie arm wären Sie dran in der Pilgermission St. Krishona, die Gott so gesegnet hat, wenn es weiterlaufen müsste wie bisher? Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen immer noch da. Neu, alle Morgen neu, brandaktuell. Und die Fantasie und die Liebe Gottes auch. Lieber Bruder Bayer, auch in der DDR, ist unsere Hoffnung. Alle Morgen, auch am 2. Juli, neu, dass ein neuer Abschnitt aufgeschlagen wird, der Gemeinschaftsbewegungen Kirche in der DDR. Spittler wollte nichts anderes sein als ein Handlanger Jesu. Er der Meister, ich der kleine Hilfsarbeiter. Und unter den vielen schönen Gesangbuchversen von den Pilgern Gottes ist ja das vielleicht der wichtigste. Ich auch auf der tiefsten Stufen. Ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus, der ist doch da. Und er herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du bewegt hast und dass du heute bewegen kannst. Lass uns nicht darüber verzagen, dass alles im alten Trott weitergehen muss. Wir können gespannt darauf warten, was du an Neuem für uns bereit hast, an neuer Kraft, an einer neuen Schau, auch an neuer Ruhe zum Hören auf dich. Wenn du in unser Leben kommst, dann ist Neues geworden. Schenk's uns und schenk es dieser gesegneten Pilgermission St. Krishona. Alle Morgen neu. Amen.